Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auch im Jahr 2021 müssen wir über ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen sprechen. Hier bei Campus und Karriere nehmen wir jetzt mal den Hochschulbereich genau in den Blick. Denn es ist durchaus an der Gehaltsabrechnung abzulesen, ob auf einem Lehrstuhl ein Mann oder eine Frau sitzt. Je nach Bundesland unterscheiden sich die realen Bruttogehälter mal mehr, mal weniger deutlich. Bis zu rund 1.600 Euro Besoldungsunterschied kann es geben. Das hat der Deutsche Hochschulverband in einem aktuellen Ranking ermittelt. Dr. Beate Kortendiek arbeitet im Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie kann das sein, fragt man sich. Professorinnen und Professoren sind Beamte. Wie kann da ein so deutlicher Lohnunterschied entstehen?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil lange wurde gedacht, dass im öffentlichen Dienst es keine Lohnungleichheit gibt. Wir kennen das aus der Wirtschaft, wir kennen das aus Betrieben, aber der öffentliche Dienst hatte ja auch die Vorbildfunktion, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Und an den Hochschulen hat die Einführung der W-Besoldung dazu geführt, dass überhaupt ein Gender Pay Gap in dieser Form sich entwickeln konnte. Die Einführung der W-Professur war die Geburtsstunde des Gender Pay Gaps, weil durch die W-Besoldung es erstmalig möglich wurde, dass Berufungsleistungsbezüge ausgehandelt werden und zusätzlich gezahlt werden und damit eine neue Geschlechterungleichheit zwischen Professorinnen und Professoren erstmals überhaupt strukturell möglich wurde.
Also schauen wir auf das reale Gehalt, dann sind da Zuschläge mit drin, also Geld zum Beispiel, Sie haben es gesagt, Leistungsbezüge, weil jemand berufen wurde oder auch Sonderzahlungen. Das macht dann den großen Unterschied aus?
Das macht den großen Unterschied aus. Wir haben die Zahlen für NRW, die Bruttogehälter auch geprüft. Wir haben die Familienzuschläge rausgerechnet. Wir haben die vermögenswirksamen Leistungen rausgerechnet. Und das, was übrig bleibt, was die Differenz ausmacht, das ist die unterschiedliche Höhe in den Leistungsbezügen, in den Berufungszulagen und auch in den Funktionszulagen. Also diese Bezüge, die sind so hoch und unterscheiden sich so stark, dass sie diese Differenz und den Gender Pay Gap ausmachen.
Und das ist ja alles Verhandlungssache. Darüber herrscht dann meist wahrscheinlich Stillschweigen. Und es gibt ja das große Tabu, über Geld redet man nicht. Und das gilt auch für Hochschulen.
Ja, das gilt für Hochschulen. Also dieses über Geld spricht man nicht. Das ist sozusagen ein ganz großes Tabu, während bei den Besoldungsgruppen und im öffentlichen Dienst ja klar ist, was das Bruttogehalt ausmacht, wird über die Zulagen nicht gesprochen. Und somit war das lange wirklich ein tabuisierter Bereich und es gab gar kein Wissen darüber, ob es ein Gender Pay Gap überhaupt gibt, aber es gab auch kein Wissen darüber, wie hoch er denn ist.
Jetzt wissen wir es genauer. Ich habe es gesagt, bis zu 1.600 Euro können da den Unterschied ausmachen. Das heißt aber doch auch, dass was wir jetzt brauchen und was die politische Forderung sein muss an die Hochschulleitungen, dafür mehr Transparenz zu sorgen.
Ja, also Transparenz ist das ganz entscheidende Wort. Es muss Transparenz hergestellt werden. Natürlich muss der Datenschutz gewährt bleiben, aber wir haben auf Bundeslandebene jetzt die Daten vorliegen und die einzelnen Hochschulen, jede Hochschule braucht für ihre eigene Hochschule auch die Transparenz. Wie hoch ist hier der Gender Pay Gap? Gibt es ihn? In welcher Höhe? Und wodurch begründet er sich? Und nur durch diese Transparenz kann letztendlich auch der Anfang gesetzt werden oder ermöglicht werden, den Gap zu senken. Also das ist sozusagen nicht nur so ins Leere gesprochen, sondern das gibt eine Untersuchung aus Kanada, die dieses auch systematisch bestätigt. Nachdem die Gehälter zwischen Professorinnen und Professoren veröffentlicht wurden, ist der Gap gesunken. Transparenz ist hier das ganz entscheidende Wort und der ganz entscheidende Ansatz.
Schauen wir nochmal abseits von den Zuschlägen auf ein anderes Argument, was immer wieder angeführt wird, nämlich man kann ganz einfach sagen, Frauen vertreten einfach die falschen Fächer. Die werden eher Germanistinnen, als dass sie Professoren für Maschinenbau werden. Lässt sich dieses Argument auch aushebeln mit dem, was wir heute wissen?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie anführen. Die Fächer haben eine unterschiedliche Wertigkeit, weil mit den Zulagen wurden ja auch Professorinnen und Professoren gewonnen aus unterschiedlichen Bereichen, in denen unterschiedlich verdient wird. Und im Maschinenbau wird außerhalb der Hochschulen sehr viel verdient. Von daher wird auch hier eine andere Zulage gewährt als im Bereich der Germanistik. Wir haben die Daten daraufhin überprüft, ob eine Germanistin genauso viel Zulagen hat im Durchschnitt wie wie ein Germanist und im Maschinenbau ebenfalls und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hier nicht ausschließlich das Fach zählt, sondern auch das Geschlecht. Das heißt, die Maschinenbauerin hat weniger als der Professor im Maschinenbau. Die Professorin in der Germanistik hat weniger an Zulagen als der Professor in der Germanistik. Und das ist sozusagen ein ganz entscheidendes Ergebnis, weil hierdurch sichtbar wird, es zählt nicht nur der Marktwert des Faches, sondern auch der Marktwert des Geschlechtes.
Und dann sind wir wieder beim Thema Transparenz. Das bringt mich zu der Frage, wie realistisch ist es und wie groß ist der Willen an den Hochschulen, dagegen das bisherige Tabu anzugehen?
Ich glaube, dass der Wille sehr hoch ist. Die Hochschulleitungen waren zum Teil sehr verblüfft über die Ergebnisse, weil doch gespiegelt wird, wir behandeln Frauen und Männer gleich. Unser Ansatz ist, für Gleichstellung zu sorgen und wir bevorzugen nicht Professoren vor Professorinnen. Und die Realität, die faktische Realität in der Höhe des Gender Pay Gaps hat hier auch zu Irritationen geführt. Und es wird jetzt zu einer Debatte kommen, nicht nur zu einer Debatte, auch sondern zu Handlungsansätzen, wie dieser Gap reduziert werden kann und welche Mechanismen wirken und wie man diesem entgegenwirken kann. Also die Hochschulleitungen haben sehr gespiegelt, dass sie dieses Problem sehr ernst nehmen und das habe ich auch als sehr ernsthafte Rückmeldung erlebt.
Und dann muss wieder überprüft werden, ob denn die neuen Mechanismen wirklich greifen, um die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen an den Hochschulen wirksam zu stoppen. Vielen Dank, Beate Kortendieck vom Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW.